Die Taz ist eine Zeitung in den allerbesten Händen, nämlich denen ihrer LeserInnen. Hallo, mein Name ist Lana Wittig und ich leite bei der Taz die Genossenschaft. Denn die Taz gehört seit jeher keinem Konzern, sondern mittlerweile über 23.000 Leserinnen und Lesern. Und wenn auch Sie MiteigentümerIn einer wahrhaft unabhängigen Zeitung werden wollen, besuchen Sie uns für mehr Infos auf www.taz.de/genossenschaft.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Wir zeichnen auf am Mittwoch, den 20. August und haben hinter uns Tage voller sehr, sehr sichtbarer Diplomatie, nämlich Gipfeldiplomatie. Zunächst in Alaska ein Treffen des US-Präsidenten Donald Trump mit Herrn Putin. Anschließend am Montag viele Europäer und Herr Zelensky, der ukrainische Präsident, zu Gast im Weißen Haus. Was daraus folgt, wie die Lage jetzt einzuschätzen ist, wie das weitergehen kann, wie es überhaupt zu interpretieren ist, darüber wollen wir uns heute unterhalten. Mein Name ist Bernd Pickert, ich bin in der Auslandsredaktion der Taz, dort zuständig für die USA, und bei mir sind heute
Barbara Oertel, eine der beiden Leiterinnen der Taz-Auslandsredaktion, seit dem 24. Februar 2022 vor allem auch mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigt.
Stefan Reinecke, ich arbeite im Parlamentsbüro der Taz und bin dort vor allen Dingen zuständig für die SPD.
Ja, Erik Bonse in Brüssel, EU-Korrespondent für die Taz seit rund 10 Jahren.
Und Erik ist uns auch tatsächlich aus Brüssel zugeschaltet. Schön, dass ihr da seid. Ich würde gerne mit einer Frage an euch alle drei beginnen, mit der Bitte erstmal um eine kurze Antwort, einfach nur, was glaubt ihr? Sind wir nach diesen Ereignissen der letzten Tage einem Frieden näher oder einem Kriegsende in der Ukraine näher gekommen? Hat sich überhaupt nichts verändert oder sind wir sogar weiter weg davon? Was meinst du, Barbara?
Das kommt darauf an, welchen Maßstab man anlegt. Also die Tatsache, dass es überhaupt Gespräche gibt, könnte man ja schon erstmal positiv bewerten. Über die Inhalte will ich jetzt nichts sagen, aber das kommt ja vielleicht noch vor. Aber so gesehen, ob wir näher gekommen sind, weiter weg. Aber es ist, glaube ich, erstmal positiv, dass diese Gespräche stattgefunden haben und auch noch vielleicht stattfinden werden.
Erik, was meinst du? Sind wir näher dran am Frieden, weiter weg oder nichts verändert?
Ich sehe noch keinen Frieden für die Ukraine. Allerdings sind wir weiter weg von der Gefahr einer Eskalation. Und das ist schon ein sehr positiver Schritt.
Ja, sehe ich auch so, wie Erik ein bisschen. Ich würde sagen, also so viel in so kurzer Zeit ist in den letzten 3,5 Jahren nicht passiert. Aber wohin das führt, darüber sprechen wir ja gleich. Es scheint mir, also da kann ich keine Prognose zu abgeben, weil die Sachen zu volatil sind.
Danke euch erstmal für diese Einschätzung. Ich würde gerne einsteigen mit einem Zitat, was ich in einem Meinungsartikel von Thomas Friedman in der New York Times gefunden habe und eigentlich ganz schön fand. Er bezieht sich auf das Gipfeltreffen, was am Montag im Weißen Haus stattgefunden hat. Zunächst war ja Präsident Zelensky eingeladen, dann haben die Europäer gesagt, sie wollen da mit, um ihn zu unterstützen. Mitgekommen sind also die Staats- oder Regierungschefs von Deutschland, Italien, Frankreich, Großbritannien und Finnland sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und NATO-Chef Mark Rutte. Und dieses Treffen war ja schon durchaus auch denkwürdig. Und Thomas Friedman schreibt dazu, wenn unsere Verbündeten so viel Energie aufwenden müssen, nur um den Frieden mit unserem Präsidenten zu wahren, bevor sie überhaupt anfangen können, sich Gedanken darüber zu machen, wie sie Frieden mit Wladimir Putin schließen können. Wenn sie ständig über ihre Schulter schauen müssen, um sicherzugehen, dass Trump ihnen nicht mit einem Social-Media-Post in den Rücken schießt, bevor Putin sie mit einer Rakete von vorne trifft, und wenn unser Präsident nicht versteht, dass Putin mit seiner Aussage der Ukraine im Grunde genommen sagt, heirate mich oder ich bring dich um, dass Zelensky mehr als nur einen amerikanischen Eheberater braucht, dann frage ich mich, wie soll das jemals funktionieren? Ist das eine akkurate Beschreibung dessen, was da passiert ist?
Eine zugespitzte Beschreibung. Ich glaube, ich habe da zwei Aspekte drin gesehen. Also erstmal war es in der Performance von Seiten der Europäer sehr professionell, sehr gut choreografiert, inszeniert. Die haben ihre Rollen gespielt, hatten ihre Stichworte. Das hat gut funktioniert. Das ist bei der EU, bei EU-Politik, der europäischen Politikern zusammen ja nicht immer so, dass das immer so harmonisch. Und es gab ja den Eindruck von Harmonie, der sollte auch hergestellt werden. Auf der anderen Seite muss man den Rahmen sehen, und das ist ein bisschen dieses Friedman-Zitat, was du gerade vorgelesen hast. Die sind teilweise ja in einem, also ganz spontan aufgebrochen. Das war ja so ein Notfalleinsatz, weil die Merz und auch die anderen ja befürchtet haben, was auch nicht ganz von der Hand zu weisen war, dass nach diesem Alaska-Gipfel mit Putin Trump so eingewickelt hat, dass der im Grunde genommen das, was Vance und Trump schon mal mit Zelensky im Weißen Haus gemacht haben, den nämlich im Grunde genommen durch den Wolf gedreht, dass das jetzt nochmal passiert. Und die sind dann quasi so als Bodyguards von Zelensky da aufmarschiert, um diese Wiederholung zu verhindern. Das haben sie auch geschafft. Es gibt ja schon Leute, die schreiben jetzt Wiedergeburt des Westens und der NATO. Das finde ich weit übertrieben. Das war wirklich im Grunde genommen eine situative Geschichte. Und die zeigt ja auch, wie groß das Misstrauen der Europäer gegenüber Trump ist, diese ganze Aktion. Ja, selbst wenn es schön aussah, schöner Schein, aber im Kern war das ja Ausdruck von diesem tiefen Misstrauen, dass man nie weiß, was Trump als nächstes vorhat.
Das Misstrauen scheint ja auch ein bisschen berechtigt. Wir erinnern uns, vor dem Alaska-Gipfel hatte es ja eine Videoschalte auch der europäischen Staatschefs mit Trump gegeben. Und sie hatten ihm quasi das Versprechen abgeluchst, Putin zu einem Waffenstillstand als Vorbedingung vor Verhandlungen zu überreden. Das ist eine Geschichte, die hat er sofort wieder aufgegeben, als sie dann tatsächlich dabei waren. Und sie wollten ihn jetzt auch schon nochmal wieder einordnen. Aber was meinst du, Barbara, dieses Verhältnis? Also Thomas Friedman sagt ja, ey, wenn die sich untereinander, die Hauptangst ist mit Trump. Wie soll man dann mit Putin zurande kommen? Was meinst du, ist das richtig?
Also ich würde das jetzt mal versuchen, ein bisschen aus ukrainischer Perspektive zu beschreiben. Und da möchte ich gerne mit einer Szene einsteigen, die mir geschildert wurde vorgestern Nacht von einem unserer freien Mitarbeiter in der Ukraine aus Kharkiv, dass er nur sagte, weil es wird ja die ganze Zeit weiter gebombt. Das darf man ja nicht vergessen, jetzt mal Gipfel in welchen Zusammensetzungen hin und her. Und er meinte, man fragte sich schon, was das eigentlich alles bringen soll, wenn man plötzlich sieht, dass ein 18 Monate altes Mädchen unter den Trümmern eines zusammengeschossenen Hauses in Kharkiv, also 70 Kilometer von der russischen Grenze entfernt, hervorgezogen wird. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Was, glaube ich, eine Tatsache ist, dass das, was im Februar im Weißen Haus passiert ist, das sitzt noch tief. Das ist noch eine sehr prägende Erinnerung. Und die Erwartung an das, vor allen Dingen, wenn wir jetzt über Alaska reden, waren mit allen denjenigen, die ich gesprochen habe in der Ukraine, die waren sehr niedrig, dass da was rauskommen würde. Es gibt dieses Misstrauen gegenüber Trump und aus ukrainischer Sicht halte ich das auch für berechtigt. Als jetzt Zelensky wieder da war so ein bisschen, na jetzt können wir vielleicht sicher sein, dass er nicht wieder gegrillt und gedemütigt wird. Also das wurde so gesagt. Das waren auch Memes, die in den Social Media rumgegangen sind. So, du hattest das Wort Bodyguard benutzt. Also man hatte, es war schon die Befürchtung, nicht mal alleine, was da rauskommen könnte, sondern müssen wir wieder eine neue Demütigung gewärtigen. So, es war so ein bisschen die Befindlichkeit, jetzt ohne in die Details der Einzelnen, was da rausgekommen ist, inhaltlich. Und das ist sehr präsent. Aber ich glaube, dass die Ukraine, also die Menschen dort sie finden das schon gut, dass geredet wird, aber keine überzogenen Erwartungen haben. Und was Stefan gesagt hat, dieses erratische Agieren von Trump, dass du eigentlich nie weißt, was am nächsten Tag passiert, das ist alles das, was so die Gefühlslage im Moment jetzt mal von dem ständigen Beschuss und so weiter abgesehen, da eigentlich, das ist sehr spürbar.
Jetzt reden wir davon, Trump agiert erratisch, auf ihn können sich die Ukrainer nicht verlassen oder wissen es zumindest nicht. Können sich denn, Erik, die Ukrainer tatsächlich auf die Europäer verlassen, die jetzt ja versuchen, diesen Eindruck zu erwecken, nicht nur, dass sie geschlossen, sondern auch, dass sie entschlossen auftreten?
Ja, da muss man erst mal klären, wer sind denn die Europäer? In Washington war noch nicht mal die Mehrheit der Europäischen Union. Es waren auch nicht die eigentlich zuständigen Europäer da. Für Außenpolitik ist in Brüssel normalerweise der Ratspräsident Costa zuständig und die Außenbeauftragte Kallas, die sind aber in Brüssel geblieben. Frau von der Leyen hat sich mal wieder vorgedrängelt. Nach ihrem glänzenden Erfolg, das ist jetzt Ironie, Vorsicht, beim Handelsdeal mit Trump hat sie es gleich nochmal versucht, musste unbedingt nochmal ins Weiße Haus. Gut, Merz und Macron, das war gesetzt, aber es fehlte zum Beispiel auch Donald Tusk aus Polen. Es fehlten ohnehin die Balten. Stubb aus Finnland war zwar da, hat aber nicht viel gemeldet. Warum war Meloni dabei? Die als Trump-Versteherin wahrscheinlich. So, das heißt, es war also eine doch etwas begrenzte Auswahl von Europäern vor Ort, die nicht für alle sprechen kann. Wir haben hier in Brüssel sicherlich mindestens drei Gruppen. Das eine ist die Gruppe, die wir gerade beschrieben haben. Das andere ist die Gruppe derjenigen, die gar nicht an Frieden mit Russland glauben. Das sind vor allem die Nordeuropäer, die Balten, einige Osteuropäer und die auch fast nicht repräsentiert waren. Und dann gibt es natürlich noch die Gruppe Orban, Fico, vielleicht auch ein bisschen in Spanien, die sagen, dass wir müssen dringend Diplomatie setzen. Und Orban hat es ja auch schon versucht und wurde abgebügelt. Wie weit kann man sich jetzt auf diese Europäer, diese so zerstrittenen oder gespaltenen Europäer verlassen? Gute Frage. Wenn es um Zahlen geht, kann man sich, glaube ich, auf den deutschen Kanzler Merz verlassen. Er hat ja das Scheckbuch offenbar auch wieder aufgemacht in Washington. Da kann man sich aber zum Beispiel auf Macron, den Franzosen, nicht verlassen. Der hat auch gar kein Geld. Wenn es um die Frage der Sicherheitsgarantien geht, da sieht das wieder ganz anders aus. Da ist Macron zusammen mit dem Briten Starmer ganz weit vorne, fast schon an der Front, während die Deutschen sich stark zurückgehalten haben. Und Merz muss ja jetzt überhaupt erstmal klären, ob er dabei ist. Insofern, ich würde da sagen, man kann sich nur so lange auf die Europäer verlassen, wie sie einigermaßen Trump an Bord haben. Sobald Trump sagt, ich bin da raus, würde ich sagen, zerfällt diese solidarische Klug in seine Einzelteile. Und die Europäer werden auch nicht in der Lage sein, alleine die Ukraine zu verteidigen. Das weiß auch eigentlich jeder.
Auf die Sicherheitsgarantien kommen wir gleich noch sehr ausführlich. Lasst uns das mal auch kurz außen vor lassen. Aber Stefan, du zuckst die ganze Zeit, sprich.
Ich würde gerne noch, bevor wir dazu kommen, dass ja dein Hauptpunkt ist, die Sicherheitsgarantien, noch mal kurz zurückkommen auf diese Szene mit Trump und Merz und Meloni. Und interessant fand ich, dass Merz der Einzige war, der sowas wie Widerspruch gewagt hat gegenüber Trump. Er hat nämlich gedacht, die Bedingung für dieses Treffen, was Trump jetzt ja anvisiert, mit Zelensky und Putin, wo er der große Friedensengel sein soll. Da hat Merz so gesagt, ja, aber die Vorbedingung dafür, du Bernd hast das vorhin schon angesprochen, muss sein ein Waffenstillstand. Und das war auf der einen Seite so ganz tapfer. Ne? Man weiß ja nie genau, wie Trump reagiert. Also so auf dieser performativen Art hat das so einen gewissen Eindruck gemacht. Das ist aber bei Merz oft so, dass das performativ gut ist, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, eigentlich ziemlich hohl. Diese Forderung nach einem Waffenstillstand als Voraussetzung für so ein Treffen, warum sagt Merz das? Merz und die Europäer werden an diesem Treffen gar nicht beteiligt sein. Und Merz ist auch gar nicht in der Position, Bedingungen für dieses Treffen zu formulieren. Das ist im Grunde genommen eigentlich so eine Form von Gerede. Und das sieht man leider bei Merz, da kommen wir vielleicht noch drauf, öfters, dass er gewissermaßen so mit markigen Formeln, Formulierungen irgendwie erstmal Eindruck macht, aber es ist im Grunde genommen wenig dahinter. Und das ist die Befürchtung insgesamt, glaube ich, bei den Europäern, trotz dieses auf dieser theatralischen Ebene gelungenen Auftritts, dass die Substanz fraglich ist. Und zu dieser Debatte, ganz kurz, Erik hat es gerade angesprochen, diese Debatte um mögliche Beteiligung von Bundeswehrsoldaten, die gibt's ja jetzt, ja. Also zum Beispiel der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, CDU-Mann Röwekamp, hat gesagt, er hält deutsche Soldaten in der Ukraine für wahrscheinlich. Da fragt man sich schon, woher weiß der Mann das? Warum hält er das für wahrscheinlich? Ich wäre da wesentlich skeptischer, weil das meiner Sicht nach Erik richtig dargestellt hat, das ist gekoppelt an eine Beteiligung, und zwar eine deutliche Beteiligung der USA. Dass Trump aber das machen will, das dafür gibt es bis jetzt relativ wenig
jetzt
Hinweise.
Jetzt bist du doch schon wieder zwei Schritte vorangeschritten zu den Sicherheitsgarantien, weil es geht ja nicht darum, in der jetzigen Situation des bestehenden Krieges deutsche Soldaten zur Unterstützung der Ukraine oder in sonst einem Fall dahin zu schicken. Aber vielleicht sollten wir einmal kurz jetzt noch erstmal aufdröseln. Es gab ja keine ganz greifbaren Ergebnisse, weder von dem Alaska-Gipfel noch von dem Washingtoner Gipfel. Also keine gemeinsame Erklärung, kein ganz klarer Fahrplan, ein bisschen hin und her sogar, eben in der Frage Waffenstillstand als Vorbedingung für irgendwas, ja oder nein. Das, was Trump zumindest danach hat verlauten lassen, ist ein direktes Gipfeltreffen, wiederum ein Gipfeltreffen zwischen Putin und Zelensky, stünde quasi unmittelbar bevor. Er würde das arrangieren, erst eines der beiden zusammen, dann noch eines, wo er auch noch mit dazu käme, ein Dreiergipfel. Und Barbara, die Reaktionen aus Moskau darauf waren ja erstmal ein bisschen verhalten.
Ich wollte noch einmal auf Stefan Bezug nehmen, wenn es mir erlaubt sei. Mir ist noch nicht ganz klar, wann können wir davon sprechen, Friedensverhandlungen haben begonnen. Versteht ihr, was ich meine? Weil wir haben jetzt immer das Treffen und da kommt noch mal diese Waffenruhe oder Waffenstillstand ins Gespräch. Mir ist noch nicht klar, sollte diese Chronologie, diese Abfolge so passieren, woran ich meine großen Zweifel habe. Ich sehe im Moment noch nicht Selenskyj und Putin an einem Tisch. Was dann danach kommt, okay, wieder besseren Wissens oder bis zum Beweis des Gegenteils. Aber die Frage ist, hat das nicht eher nochmal so einen Austauschcharakter oder wann können wir davon sprechen, dass Friedensverhandlungen anfangen? Ich habe jetzt auch noch das Minsker Szenario vor Augen. Das ist ja nicht, wo ja eben Merkel, also Frankreich und Deutschland massiv dran beteiligt waren. Das war ja in Etappen. Aber da finde ich, muss man eben trotzdem nochmal gucken, wann, wie, was passiert. Und ich würde sagen, wäre mir noch nicht sicher, ob die nächsten Treffen, die kommen, ob die schon gleichgesetzt werden können mit veritablen Friedensverhandlungen. Wollte ich jetzt nur noch mal einwerfen.
Nee, du hast völlig recht. Also wir sind lange noch nicht bei Friedensverhandlungen. Das sind Gespräche vor Verhandlungen, Überverhandlungen. Was sich aber geändert hat, ein Satz vielleicht dazu, und das ist das Positive, und deswegen reden wir, glaube ich, auch jetzt darüber, nicht nur über diese Inszenierungsdinge, also diesen Gipfel, sondern ich glaube, die amerikanische Position, die Position von Trump hat sich geändert. Trump war, so habe ich das wahrgenommen, bis jetzt der Meinung, die Ukraine wird den Krieg sowieso verlieren, die Ukraine muss Gebiete abtreten und dann ist Frieden und er arrangiert das. Das Neue ist, dass er jetzt doch spricht davon, dass es einen amerikanischen Beitrag geben soll und überhaupt Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Das heißt, dass es einen Deal geben kann über Gebiete, die wahrscheinlich ukrainisch waren und russisch werden, wie auch immer, gegen diese Sicherheitsgarantien. Und seit das sichtbar ist, dass Trump diese Position, und Witkoff hat es ja noch, also sein Berater hat es noch deutlicher formuliert, seit das ist die Dynamik, glaube ich, die es im Moment gibt. Diese veränderte amerikanische Position, so habe ich das wahrgenommen. Aber vielleicht weißt du das besser, Bernd.
Ja, Bernd, nochmal ganz kurz zum Stichwort Putin und Gesprächen mit Putin. Also dazu kann man mehrere Anmerkungen machen. Erstens, die Europäer wollen nicht mit Putin sprechen. Wir kommen ja überhaupt erst in diese Bedulde, weil wir keinen eigenen Draht nach Moskau haben. Meiner Meinung nach ein schwerer strategischer Fehler, aber so ist es. Also die Europäische Union hat, habe ich ja auch in der Taz geschrieben, bisher nicht auf direkte, also normale Diplomatie gesetzt. Und ist mehr oder weniger durch diesen Alaska-Gipfel dazu gezwungen worden. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, Alaska-Gipfel war eigentlich vor allem eine Show und der ist vorzeitig abgebrochen worden. Das heißt, Trump hat dann einen Punkt X erkannt. Also in der Ukraine-Frage komme ich nicht voran. Wir machen hier Schluss. Wir machen nicht das vorgesehene Abendessen. Wir lassen Putin ein bisschen was erzählen und präsentieren das als glänzenden Erfolg. Jedenfalls war es ja ein Auftakt für Diplomatie und das war es ja auch. Und dritter Punkt, auch Washington war kein glänzender Erfolg. Wir haben ja schon festgehalten, es gibt keine klaren Ergebnisse. Und auch dieses Gespräch ist vorzeitig abgebrochen worden. Es sollte ja auch da eigentlich ein schönes Mittagessen geben. Und dann jetzt zum Stichwort Putin wieder. Dann kam eben dieses überraschende Telefonat Putin. Ich habe große Zweifel, dass die Europäer vorher eingeweiht waren. Ich habe keine Reaktionen darauf gehört. Also ich habe weder gehört, wir wussten das, noch gehört, wir fanden das toll. Das war aus meiner Sicht wieder ein Alleingang von Trump. Ein bisschen eine Flucht nach vorn, weil er hat gesehen, auch mit diesen Europäern komme ich auch nicht voran. Und dann habe ich meine tolle Idee, lass doch einfach Putin und Selenskyj das unter sich ausmachen. Und dann schauen wir mal weiter. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, an dem wir stehen. Es sind im Grunde genommen alle ratlos. Der Weg der Diplomatie ist beschritten, aber es gibt keinen klaren Pfad nach vorn. Und die Europäer stehen sogar, siehe März, da würde ich also die Einschätzung von Stefan teilen, die stehen eher auf der Bremse. Denn wer jetzt einen Waffenstillstand fordert, der will keine Verhandlungen. So brutal muss man das leider sagen.
Mit der können wir sicherlich auch gleich nochmal drüber diskutieren. Herr Barbara, direkt dazu.
Kannst du bitte mir nochmal erklären, was du damit meinst?
Womit?
Waffenruhe und Verhandlungen, das habe ich jetzt eben... Also wer jetzt für einen Waffenstillstand ist, will keine Verhandlungen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, natürlich.
Das würde ich gerne mal erläutert haben.
Merz hat dass in Washington ja, und nicht nur in Washington, auch auf diesem improvisierten Krisengipfel letzte Woche in Berlin, das war ja eine Videokonferenz, hat er ja gesagt, ein Waffenstillstand ist Voraussetzung für ernsthafte Verhandlungen. Und wer das fordert in dieser Situation, wo ein Waffenstillstand völlig unrealistisch ist und auch nicht praktisch überwacht und eingehalten werden kann, der sagt im Grunde genommen, wir können im Moment nicht verhandeln, wir wollen auch nicht verhandeln. Im Übrigen geht er damit über das, geht er nochmal zurück hinter die Ergebnisse von Alaska. Das war ja eins der, gab ja ein wichtiges Ergebnis. Das war genau das. Wir steigen sofort in Friedensverhandlungen ein und wir reden auch nicht nur eben über die Lage an der Front oder den Krieg an sich, sondern wir reden schon über auch Kriegsursachen und eine umfassendere Friedensordnung. So habe ich jedenfalls Alaska verstanden.
Ich wollte nochmal zwei Punkte aufgreifen. Das eine ist, dass du gesagt hast, Erik, dass die Europäer ja nie den diplomatischen Weg beschritten hätten mit Putin. Das ist von der Tatsache her richtig, hat aber einen Grund. Es ist doch absolut sonnenklar, dass Putin die Europäer einfach nicht auf der Rechnung hat. Putin interessiert das überhaupt nicht. Es gab ja einige Demarschen, wenn ihr euch noch erinnert, wir wollen jetzt nicht von den 7 Meter langen Tischen reden und so weiter. Es ist, und wenn man auch die russischen Statements immer wieder liest, Europa, vergiss es, interessiert uns nicht. Es geht um Augenhöhe und das ist das Weiße Haus. Und das Zweite ist, aber da haben wir vielleicht auch eine andere Einschätzung der Dinge. Ich finde es, gelinde gesagt, zynisch, wenn man vermeintlich einen Frieden schließen will, wie auch immer er dann beschaffen ist, und wie wahnsinnig dieses Land weiter bombardiert, gezielt zivile Infrastruktur, ohne Punkt und Komma, und sich freut über jede Drohne, die man noch draufsatteln kann, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich doch an der Haltung Russlands so ein bisschen meine Zweifel, wie ernst es da gemeint ist, wirklich mit einem Frieden, wie auch immer er beschaffen ist, sondern ob es darum geht, so viel wegzubomben noch und irgendwie in Besitz zu nehmen. Ich nenne das Landraub, wieder völkerrechtswidrigen Landraub, bis dann vielleicht meine Regelung daherkommt mit eingefrorener Waffenstillstandslinie und so weiter.
Also ich würde sagen, ich verstehe den moralischen Punkt von dir, Barbara, aber ich würde sagen, realpolitisch gesehen ist es so, dass man ja, wenn die Einschätzung von Putins Interessen und seinem Regime stimmen, die wir wahrscheinlich teilen, sozusagen als imperialistisch und diktatorisch, dann gibt es ja wenig Gründe anzunehmen, dass so wie sich die militärische Lage im Moment entwickelt, dass er freiwillig gewissermaßen auf diese militärischen Siege, die im Moment ja absehbar sind, darauf verzichtet. Das heißt, diesen Waffenstillstand zur Voraussetzung für Verhandlungen zu machen, da hat Erik schon, finde ich, einen Punkt, ist eher ein Zeichen dafür, dass man diese Verhandlungen nicht befördert, um es mal vorsichtig zu sagen. Wenn man sich sozusagen ganz kurz die Geschichte von solchen Friedensverhandlungen anschaut, so in den letzten paar Jahrzehnten, dann gab es beides. Es gab oft und dann auch erfolgreich erst Waffenstillstände, dann Friedensverhandlungen, die zu irgendeiner Art von Stabilisierung geführt haben. Es gab aber auch Fälle, zum Beispiel das berühmteste ist der Vietnamkrieg, wo die USA mit Nordvietnam verhandelt haben, lange, 5-6 Jahre. Die USA haben währenddessen den Krieg in Vietnam massiv eskaliert. Also die meisten von diesen 2 Millionen vietnamesischen Opfern sind gestorben, während die in Paris verhandelt haben. Also das gibt beides. Also das ist, und das muss man, glaube ich, sehen. Und wenn man die nackten Interessen anguckt, dann ist ganz klar, natürlich hat Putin bei der militärischen Lage kein Interesse daran, einen Waffenstillstand, also das Einfrieren. Und noch ein letzten Wort, weil ich finde die Diskussion teilweise wirklich doch ein bisschen bigott. Ich erinnere mich daran, letztes Jahr hat Rolf Mützenich, damals noch Fraktionschef der SPD, gesagt, man könnte doch über so ein Einfrieren oder zumindest partielle Waffenstillstände mal nachdenken und mal das in die Diskussion bringen. Woraufhin, also fast alle deutsche Leitartikler, die CDU, Pistorius, Thorsten Frei über Mützenich hergefallen sind und gesagt haben, also das wäre ja quasi Putin-Propaganda, die er da machen würde. Ja, das war damals die Forderung nach dem Waffenstillstand. Jetzt ist die Sache genau andersrum da. Also ich finde, man sollte so ein Plädoyer, die Sachen ein bisschen kühler anzugucken. Ja.
Also was mir auffällt, noch 2 Sätze dazu. Wenn man jetzt die beiden Pole anguckt, Russland, USA, ich sage immer, eigentlich kann man so über Russland ganz froh sein, in Anführungsstrichen, weil, und man sollte das ernst nehmen. Das ist relativ konstant und man weiß eigentlich, was gewollt ist. Bei Trump ist das eben nicht so. Aber was ich interessant finde, und dann bin ich auch gleich still, gestern hat Sergej Lavrov gesagt, man habe ja gar nicht diese Gebiete, von denen wir jetzt reden, die okkupierten Gebiete und die Krim, habe man ja gar nicht besetzen wollen. Das war von gestern. Aber man sei ja dazu gezwungen worden, die Interessen der russischsprachigen, also der unsrigen zu verteidigen. Das ist ja ein Narrativ, das ganz alt ist. Jetzt ist gar nicht mehr die Rede von Entnazifizierung und was man ja sonst immer regelmäßig hörte. Und ich finde, das ist einfach interessant. Warum sagt er das jetzt? Ja, also ich finde, man muss schon ernst nehmen, was die russische Seite sagt und kann sich dazu auch seine Gedanken machen. Ich wollte das nur, weil mir das gestern aufgefallen ist, dass er das gesagt hat. Und da dachte ich, das ist ja interessant, dass du jetzt dieses Argument nochmal rausholst.
Ja, nur ein kurzes Wort zu Barbara und der Frage Waffenstillstand. Also aus ukrainischer Sicht habe ich dafür vollstes Verständnis. Natürlich ist es das ukrainische Interesse, das Überlebensinteresse geradezu, dass es so möglichst schnell zu einem Waffenstillstand kommt. Das ist völlig klar. Aber wir haben eben keine Interessenidentität zwischen Herrn Selenskyj und Herrn Merz und Herrn Macron. Das ist auch ein Problem in der ganzen Debatte. Es wird immer so getan, als müssten die Europäer nur die Ukraine verteidigen. Nein, so ist es nicht. Aus realpolitischer Sicht, da bin ich wieder bei Stefan, ist es nun mal so, dass man in Verhandlungen einsteigen muss und auch mit dem Wissen, dass es tatsächlich jahrelang dauern kann, bis es zu einem Waffenstillstand kommt. Beispiel Vietnam. Das ist nicht schön, aber das ist nun mal Realpolitik. Und wenn man zum Verhandlungsergebnis kommen will, aus europäischer Sicht, was hat denn die Europäer daran gehindert, Emissäre, also Diplomaten, nach Moskau und nach Washington zu schicken, schon letzte Woche vor Alaska, um zu erkunden, was macht ihr da eigentlich, was wollt ihr eigentlich? Warum müssen die Europäer wie Bittsteller oder wie Bodyguards nach Washington reisen, um sich dann anzuhören, was Trump macht und dann diese Trump-Show anzuschauen, wo sie also im Oval Office wie die kleinen Kinder beim Oberlehrer zum Rapport sitzen und dann noch mitbekommen müssen, dass er sagt, ach, ich rufe mal eben bei Wladimir an. Ich meine, das ist ja auch eine Art von Erniedrigung der Europäer. Hätten sie selber bei Wladimir oder dessen Team angerufen, hätten sie wenigstens gewusst, was der so im Schilde führt. So machen wir eine Diplomatie um die Ecke, sozusagen im Namen der Ukraine, ohne unsere eigenen europäischen Interessen wirklich doch durchdacht zu haben. Und das ist das Problem. Deswegen kommen wir auch nicht voran. Das ist
Also ich bin mir... Da würde ich jetzt kurz mal als US-Redakteur auch was sagen, weil es ist ja eines, was überhaupt sehr auffällig ist an dieser Art von Diplomatie, wie Trump sie, oder die auf Initiative Trumps jetzt ja tatsächlich so entstanden ist, dass sie nicht wie normalerweise auf der Sherpa-Ebene anfängt, also auf der ganz unteren Ebene, erstmal der Expertenebene auch, sondern dass sie ganz oben anfängt. Bei Trump konkret hat das aber auch einen ganz bestimmten Grund. Es gibt nämlich diese Sherpas schlichtweg nicht mehr. Oder er hat kein Vertrauen zu denen. Die da wären, die Ahnung haben, davon sind für ihn Deep State. Die sind raus oder werden von ihm nicht ernst genommen. Wen er ernst nimmt und wem er vertraut, ist ja nicht mal wirklich Kerlock, also der Ukraine-Beauftragte, den er offiziell zum Ukraine-Beauftragten gemacht hat, der aus konservativen Thinktanks kommt, eine klassische realpolitische konservative Außenpolitik vertritt, sondern sein wirklicher und einziger Vertrauter eigentlich ist vielleicht noch ein bisschen Marco Rubio, den er aber sehr im Zaum hält. Und ansonsten ist es Steve Witkoff, der nun dezidiert kein Außenpolitiker ist, sondern eben ein Immobilienkumpel von Trump aus New York, dem er aus irgendeinem Grunde Verhandlungskompetenzen zutraut und deshalb dazu gemacht hat. Das heißt, wenn die Europäer da hingeschrieben hätten oder Emissäre, mit wem hätten die denn reden sollen? Da wäre gar keiner gewesen, der diese Ebene von europäischer Diplomatie, außenpolitischer Expertise, Mitarbeiter aus dem Auswärtigen Amt, wenn wir bei Deutschland sind oder so, überhaupt nur hätte empfangen und kompetent und auch einigermaßen verlässlich mit denen hätte sprechen können. Zumal auch selbst die ich eben genannt habe, also auch einen Witkoff und einen Rubio, können sich nicht wirklich sicher sein, was Trump morgen sagt, selbst wenn er heute das eine gesagt hat. Und das ist halt wirklich ein Problem, dass du, es ist ja kein Spruch, dass du einen erratischen Präsidenten hast, sondern er stimmt ja Ja, er hat ein großes Interesse, da irgendwas zu bewirken, weil, und ich habe lange das für einen Scherz gehalten, er offenbar wirklich ein großes Interesse hat, irgendwann mal für den Friedensnobelpreis nicht nur nominiert zu werden, sondern ihn vielleicht auch hinzukriegen. Das ist aber scheinbar auch das einzige Interesse, was ihn motiviert. Wie er das aber machen kann, er lässt sich von Putin regelmäßig um Finger wickeln, er lässt sich von anderen regelmäßig um Finger wickeln. Er hat keine Ahnung. Insofern macht es halt auch sehr schwierig. Und ob in Moskau jemand einen europäischen Emissär empfangen hätte, da kann vielleicht Barrow was zu sagen. Ich weiß das nicht.
Ist ein bisschen gebetsmühlenartig, aber das knüpft an die Emissäre an, Erik, von denen du gesprochen hast. Man darf nicht vergessen, es hat ja diese auch Istanbul mehrmals Treffen gegeben. Es ist ja nicht nichts passiert. Und die Tatsache, dass immer noch regelmäßig Gefangene ich sag's jetzt einfach nochmal, obwohl es schon ein bisschen redundant ist, das ist ja besser als nichts. Das andere ist aber, ich weiß gar nicht, ob Emissäre aus Europa, ja gut, Herr Orban vielleicht, keine Ahnung, da empfangen worden während in Moskau, entzieht sich meiner Kenntnis. Nur das ist ja das, was ich vorhin meinte. Was sollte man denn da Neues erfahren? Nach all dem, was ich lese in der Argumentation, gibt es nichts Neues. Russland hat seine Maximalforderung, die ihr alle kennt. Die kann man jetzt beurteilen, wie man will. Da ist nichts Neues zu erfahren. Und wenn es anders wäre, würde mich das überraschen. Aber dann gäbe es ja die Möglichkeit, auch vielleicht bei den kommenden Treffen, in welcher Zusammensetzung auch immer, das mal klarzumachen. Ansonsten ist leider im Osten nichts Neues. Es sei denn, mir ist was entgangen.
Ja, im Osten nichts Neues, das sehe ich ganz ähnlich. Allerdings hätten die Europäer trotzdem auch in Istanbul dabei sein können. Warum machen sie es nicht? Sie sind nirgendwo dabei. Das ist das eine. Und das andere zu Bernd, ich teile deine Einschätzung, allerdings übertreibt es die Europäer mit dem Trump-Verständnis. Sie gingen ja mittlerweile so, was nützt nichts, da die Emissäre zu schicken, sondern wir müssen da selber hin, weil niemand weiß, was der Chef will. Das ist ja leider so. Aber sie gehen ja noch viel weiter. Sie sagen, ihr müsst den Mann umschmeicheln, umgarnen, ihn den Hintern ablecken, um etwas brutal zu sagen. Und nur das kam ja dann auch im Gefolge dieses Gipfels heraus. Wir müssen ihm auch noch Geld bieten. Sie haben ja offenbar 100 Milliarden Dollar geboten, um die Ukraine zu bewaffnen aus Kosten der europäischen Kasse. Ich meine, was ist das für eine Diplomatie? Also erst verzichtet man darauf, Diplomaten zu schicken und dann kommt man mit den Chefs, die mit Geld zu dem Geldbeutel wedeln. Das ist natürlich doch schon sehr bedenklich und das ist auch nicht der Europäischen Union, die ja zumindest eine Handelsmacht sein möchte, aber auch eine strategische Autonomie haben möchte und in der Geopolitik mitmischen möchte, ist es einfach nicht würdig. Das war wirklich peinlich.
Ja, da würde ich widersprechen. Also peinlich, das ist mir, ich glaube, das ist so Face Facts. Also wenn man das realpolitisch sieht, ja, es ist im europäischen Interesse, dass die Ukraine als souveräner Staat erhalten bleibt. Das geht nur durch massive Aufrüstung, Ausrüstung der Ukraine. Trump ist dazu offenbar nicht mehr so willens, wie das unter Biden der Fall war. Also dann sowas zu machen, so einen Vorschlag, selbst wenn man den peinlich finden kann, für 100 Milliarden dann gewissermaßen die amerikanischen Waffen für die Ukraine zu bezahlen, das scheint mir nicht so ganz abwegig zu sein, weil das im europäischen Interesse ist. So. Und das ist auch, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, also wurde ja mehrfach gesagt, dieser Gipfel, das hat alles gar nichts gebracht. Also mir war das irgendwie neu, diese 100 Milliarden. Und das ist ja was Reales, auch für die Ukraine. Ich sehe das anders, ich sehe das so ähnlich wie du, Erik, du hast es ja vorhin erwähnt, was diesen EU-USA-Zolldeal angeht. Also da hast du recht, da hat sich auch von der Leyen und die EU wirklich irgendwie über den Tisch ziehen lassen. Aber bei den 100 Milliarden sehe ich das anders.
Also ich glaube, die 100 Milliarden, oder ich würde so interpretieren, sind ja eigentlich die Umsetzung dessen, dass man sagt, okay, wir können uns auf die USA nicht verlassen, die Ukraine nicht, aber die Europa ja auch nicht. Wir müssen das in die eigenen Hände nehmen und das heißt dann halt, das sehen wir auf allen Ebenen, das sehen wir in Deutschland mit den Sondervermögen für den Aufbau der Bundeswehr, das sehen wir aber auch mit den von der Leyen vorgeschlagenen 800 Milliarden über ein Jahrzehnt, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, die für militärische Zwecke ausgegeben werden sollen. Kein Mensch weiß genau woher, aber immerhin. Und dann sind diese 100 Milliarden sind erstmal vorgerechnet. Ich würde aber jetzt gerne trotzdem zum ein bisschen weiterkommen, weil wir haben die ganze Zeit gesagt, es gibt kein niedergeschriebenes Ergebnis. Aber es gibt ja so Denkrichtungen zumindest, deshalb kommt ja auch diese Debatte über Sicherheitsgarantien. Denkrichtung ist, der Krieg wird an irgendeiner Stelle eingefroren, wahrscheinlich da, wo die Frontlinie zu dem Moment gerade ist. Trump spricht zwar die ganze Zeit von Gebietstauschen. Das könnte heißen, dass man an irgendeiner Stelle die Russen ein bisschen weiter zurückgehen lässt und an einer anderen Stelle weiter vor. Also wenn wir uns angucken, die vier Oblaste, die Russland ja schon in seiner eigenen Verfassung für sich selbst reklamiert, die sind ja bis jetzt noch nicht komplett besetzt militärisch und komplett unter russischer Kontrolle. Da könnte man sich theoretisch zumindest sowas vorstellen mit irgendwelchen Gebietstauschen. Der eine wird komplett dafür, der andere nicht oder irgendwie sowas. Also an irgendeiner Stelle wird es eingefroren werden und es wird einen Vertrag darüber geben, dass. Und dieses das, da geht genau die Frage los, wer garantiert diesen dann geschaffenen erstmal, dieses dann geschaffene erstmal Ende der Feindseligkeiten, sage ich mal. Von Frieden ist vielleicht dann noch zu früh zu sprechen. Und wie sichert man das langfristig? Was soll die Stellung der Ukraine sein, wenn sie nicht in der NATO sein soll? Ich schätze mal, das wird ein Ergebnis auch sein tatsächlich, dass NATO-Mitgliedschaft vermutlich ausgeschlossen wird auf längere Zeit, eine EU-Mitgliedschaft vielleicht nicht. Wird man gucken, ob sich Putin darauf einlässt, ob irgendwas davon ist, sowieso noch die offene Frage, klar. Aber jetzt mal diese Sicherheitsgarantien. Also so ein Frieden, damit die Ukraine das Gefühl hat, okay, anders als nach dem Budapester Memorandum 1994, wo wir unsere Atomwaffen abgegeben haben, gegen die Garantie von Russland in Ruhe gelassen zu werden, anders auch nach 2014, nach Minsker Abkommen, können wir uns diesmal tatsächlich darauf verlassen, dass Russland nicht wieder auf die Idee kommt, uns anzugreifen. Deshalb diese ganzen Diskussionen darüber, Sicherheitsgarantien. Ein Vorschlag, der immer im Raum ist, direkt irgendwelche ausländischen Truppen rein. Am Montag noch hat Russland darauf gesagt, seine Position erneuert. NATO-Truppen aus NATO-Ländern auf keinen Fall werden wir das dulden, dass die in der Ukraine und insofern kurz vor unserer Grenze stehen. Nein. Hat dann selbst andere, Barbara kann da gleich noch erzählen, was das Jüngste ist von Herrn Lavrov. Andere Möglichkeit wäre ja, es kommen gar keine ausländischen Truppen da rein, aber es gibt von westlichen Mächten, vielleicht nicht der NATO, aber zumindest von westlichen Mächten inklusive NATO-Staaten, Sicherheitsgarantien, die dem Artikel 5 der NATO zumindest nachempfunden sind. Das heißt, wird die Ukraine angegriffen, empfinden wir das als Angriff auf uns und mischen uns dann direkt ein. In diesen Zusammenhängen kommen ja dann auch die Debatten, in beiden Zusammenhängen, die Stefan vorhin erwähnt hat, über die mögliche deutschen Truppen auf ukrainischem Boden. Was ist von all dem zu halten? Was meint ihr?
Ich glaube, aus europäischer oder aus deutscher Perspektive, Matthias Mirsch, der SPD-Fraktionsvorsitzende, hat in dieser Debatte betont, also dass für jedwede Beteiligung der Bundeswehr wäre die Beteiligung der Amerikaner essentiell. Und damit hat er, glaube ich, recht. Es wird auch diese europäische Beteiligung, glaube ich, nicht geben, wenn die Amerikaner nicht irgendeiner soliden Form dabei sind. Das ist ja auch das Neue der Situation, dass Trump und Witkoff überhaupt über sowas wie Artikel 5, also nicht die NATO würde, Ukraine würde ja mit Artikel 5 dann NATO-Mitglied, das nicht, aber einzelne NATO-Staaten würden sowas Ähnliches mit der Ukraine machen. Jetzt ist die Frage, also das scheint ja schon in den USA sprechbar zu sein und auch akzeptiert zu sein, wenn man Witkoff richtig versteht. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Trump nicht morgen was anderes einfällt. Das ist ein wirklicher Schritt nach vorne. Die Frage ist jetzt, wie realisiert sich das vor Ort? Also gibt es gewissermaßen nur dieses Artikel 5 oder gibt es auch Truppen in der Ukraine? Da gibt es jetzt verschiedene Szenarien, die durchgespielt werden. Also es gibt so das, was in Deutschland, also was so gerade besprochen wird, wäre so eine Verteidigungslinie mit ukrainischer Armee, dann irgendwo weit dahinter irgendeine multinationale Truppe mit auch NATO-Ländern dabei in irgendeiner Mischung. Es gibt noch die Diskussion, ob da chinesische oder indische Truppen möglicherweise, ob die UN noch eine Rolle spielen kann. Und die USA, also Bodentruppen sind ausgeschlossen von Trump. Das würde auch allem zuwiderlaufen, wofür er politisch steht. Aber Aufklärung oder vielleicht Flugverbotszonen, die von den USA überwacht werden, sowas ist nicht sicher, aber denkbar, würde ich sagen.
Er hat auch sowas erwähnt. Ja. Also Air Support, also Luftunterstützung hat er erwähnt.
Und also deswegen reden wir darüber. Und ich würde sagen nochmal, also auf der einen Seite erscheint diese Diskussion in Deutschland so ein bisschen absurd, weil wir haben noch nicht mal Friedensverhandlungen, reden aber über die Friedenssicherung. Also in der Chronologie ist das ganz schräg, ja. Und es gibt auch so Aspekte in dieser deutschen Diskussion, finde ich, die so typisch sind für Deutschland. Also man redet über große Projekte, hat aber im Grunde genommen schon bei der Frage, wie viele Bundeswehrsoldaten denn da überhaupt denkbar wären, wird's dann schon eng. Ja, also man muss ja nur mal an Litauen denken, an die Brigade mit den 5000 Soldaten. Das ist schon eine unglaubliche Belastung für die Bundeswehr, das hinzukriegen in dem Zeitrahmen, der gedacht ist. Also das ist alles schwierig. Aber Sinn macht diese Diskussion insofern doch, weil ja dieser Deal, der sich da abzeichnet, von Gebietstausch, also Gebietsabtretung in einem Matter-Effekt, ja, von ukrainischem Gebiet zugunsten von Russland gegen diese Sicherheitsgarantien. Das ist der einzig denkbare Deal, auf den Putin möglicherweise irgendeine Form von Interesse haben könnte und auf den sich die Ukraine möglicherweise einlassen könnte. Darüber reden wir im Grunde genommen, ja. Und aber mehr Fakten gibt's dazu, glaube ich, nicht. Wadefuhl hat, glaube ich, in einem Interview gestern oder vorgestern gesagt, ja, jetzt würden Experten da irgendwelche Szenarien ausmalen. Also diese Szenarien gibt's doch gar nicht. Ja, also da sind wir. Und wir werden die jetzt auch nicht hier skizzieren, glaube ich.
Ja, ich finde, es ist ein ganz wichtiger Punkt, den Stefan da gerade gemacht hat. Also über die Sicherheitsgarantien reden wir hier in Brüssel ja schon seit Wochen und Monaten übrigens. Die kommen jetzt aber wieder auf, genau in diesem Kontext, territoriale Frage, Gebietsabtretung. Also die Europäer haben verstanden, dass Selenskyj nur dann möglicherweise, das kann vielleicht Barbara gleich besser beantworten, zur Abtretung bereit sein wird, wenn er wenigstens über verlässliche Sicherheitsgarantien verfügt. So, da muss man aber jetzt zwei Sachen dazu sagen. Zum einen gibt es schon bilaterale Sicherheitsgarantien. Die reichen offenbar nicht. Und zum anderen, das hatte ich gerade erwähnt, geht die Debatte schon lange. Und es ging eigentlich los mit der Idee tatsächlich von Macron und Starmer, also den Briten, dass man da Truppen schickt. Und dann hat man schnell festgestellt, sie haben gar nicht genug Leute dabei. Die Rede von Zehntausenden. Keiner möchte, das ist alles viel zu riskant, die Russen machen da sowieso nicht mit. Dann hieß es, ja gut, also wir machen eigentlich nur so eine Absicherungstruppe, die möglicherweise auch im Hinterland dann steht, weit im Hinterland. Und dann kam aber am Ende raus, ja, auch das können wir nur machen, das haben vor allem die Briten gesagt, wenn die Amerikaner dabei sind. Und bei dem Punkt sind wir jetzt wieder angekommen. Und der letzte Stand, den ich hier hatte, wir hatten ja gestern auch eine Runde dieser Koalition der Willigen, war, dass sogar Macron gesagt hat, also ja, das soll eigentlich tatsächlich nur zur Absicherung sein, also keine Boots on the ground, dass die Briten auch sagen, keine Bodentruppen, no way, wir sichern vielleicht die Häfen und die Flughäfen ab. Und dass am Nachmittag dann ja Trump via Interview erklärt hat, also wir gehen da auf gar keinen Fall rein, das sollen mal die Europäer machen. Und so dreht sich die ganze Debatte wieder munter im Kreise. Und dabei wird gerne vergessen, und das ist jetzt mein letzter Punkt zu Artikel 5, Artikel 5 des NATO-Vertrages sieht überhaupt gar keine Sicherheitsgarantien vor. Das ist völlig falsch interpretiert. Das ist eine Beistandsklausel, ist auch keine Beistandsverpflichtung, sondern das heißt nur, das wurde ja eben von Bernd richtig gesagt, ein Angriff auf einen von uns wird als Angriff auf alle verstanden. Und danach soll jeder dann darüber nachdenken, wie er solidarisch sein kann. Das kann aber im Extremfall auch bedeuten, dass man Schutzwesten wieder schickt, wie die Bundesrepublik das ja zu Beginn des Ukraine-Krieges auch gemacht hat. Da ist gar keine Rede von Militär. Muss man sich mal durchlesen, diese Klausel. Da ist die Rede von Weltsicherheitsrat, der da angerufen werden soll. Und da kommen dann die Russen ins Spiel. Die wissen das natürlich. Die haben das ja schon mal gelesen. Und sagen, ja, wir wollen auch dabei sein. Wir wollen auch Sicherheitsgarantien und wir wollen über den Weltsicherheitsrat oder andere internationale Mechanismen dabei sein. Das wird gerne übersehen. Also das ist übrigens ein Fehler meiner Meinung nach von Merz. Merz hat das letzte Woche rausposaunt, das sei ein Durchbruch mit diesen Sicherheitsgarantien und diesem Artikel 5. Das sei eine ganz tolle Sache und das erzählt auch von der Leyen, aber die sollten sich möglicherweise mal mit Mark Rutte, dem NATO-Generalsekretär, unterhalten. So substanziell sind diese Garantien nicht. Und das ist der letzte Punkt. Deswegen gibt es jetzt hier die neue Debatte in Brüssel, ob nicht der EU-Beitritt beschleunigt werden müsste. Denn da im EU-Vertrag sind tatsächlich eher handfeste Beistandspflichten enthalten. Da könnte die Ukraine möglicherweise mehr Honig draus saugen als aus Artikel 5 des NATO-Vertrages.
Ich weiß jetzt nicht, ob es genau dazu passt, aber du hattest ja Gebietstausche gesagt. Das ist ja eine Einheit, das hängt ja alles zusammen. Und wenn man sich nochmal genau anguckt, worum es eigentlich geht, ich sage das jetzt hier nochmal, es geht um 4 Oblaste, also Gebiete, die nicht vollständig besetzt sind, zu unterschiedlichen Anteilen. Wenn wir von dem Oblast Donetsk reden, da sind im Grunde ist ein Viertel, was nicht viel ist, ist noch unter ukrainischer Kontrolle. Das sind 6.600 Quadratkilometer. Der Witz ist aber, oder eben nicht der Witz, dass wir da genau entscheidende Zentren haben mit Slawiansk und Kramatorsk. Wenn die fallen, und die Russen beißen sich schon seit geraumer Zeit die Zähne aus, die genauen Zahlen kennt keiner, die einzukesseln, weil wenn sie da durchbrechen könnten, und das wäre so, dann lege auch schon der Weg nicht nur gen Kharkiv und so weiter vorhin offen, sondern auch noch weiter durch. Das heißt also, wenn man denn auf die Idee kommt, dass man Gebiet verschenkt, Unterbruch des Völkerrechts, mal ganz abgesehen davon, dass, aber kann man ja sagen, das interessiert jetzt nicht, dass es in der ukrainischen Verfassung auch gar nicht möglich ist. Man kann ja diesen Selbstmord begehen, aber wenn man das rein militärisch betrachtet, ist es einfach so, dass genau darum geht es, dass die Russen es offensichtlich noch nicht hinkriegen. Jetzt haben die sogar wieder ein bisschen wieder zurück verloren. Also es sah jetzt nach dem Durchbruch aus, das scheint es jetzt doch nicht zu sein. Und darum genau geht es, wenn wir darüber reden, die Sicherheitsgarantien kommen dann später. Aber wenn das im Grunde genommen dort ermöglicht wird durch die Abgabe, die freiwillige Übergabe, weswegen die Ukrainerinnen ja auch Angst haben, dass es diesen Diktatfrieden gibt, genau das hätte ja schon in Alaska kommen können. Von der Forderung weicht Russland nicht ab. Nach wie vor nicht. Es geht um diese vier Gebiete in Gänze. Ich wollte nur noch mal auf die Bedeutung hinweisen, weswegen natürlich dann es nicht absurd ist, jetzt über Sicherheitsgarantien und deren mögliche Ausgestaltung zu reden, weil das ein ganz reales Problem ist. Aber dann ist, und so wird es auch in der Ukraine gesehen, dann ist es praktisch, das ist dann das Einfallstor, um dann weiterzumachen. Ob das so kommt, keine Ahnung. Wir können ja gleich noch über die Ausgestaltung reden, aber ich will nur sagen, diese Angst ist real. Mal abgesehen von den Leuten, die da noch leben. Also das ist jetzt unter dem Begriff der Gebietsaustausch ist ein bisschen banalisiert. Es geht da um mehr.
Also ich verstehe dieses Argument und die Perspektive, die ukrainische Perspektive, die du da skizziert hast, Barbara, vollkommen. Aber ich glaube, wir müssen uns ja auch überlegen, was ist denn die Alternative? Die Alternative ist, dass dieser Krieg weitergeht. Und wenn ich die, ich bin kein Militärexperte, aber wenn ich das richtig verstehe, ist es so, dass die russische Kriegswirtschaft und die russische Aushebung von Soldaten, dass all das doch recht gut funktioniert, während die Ukraine Schwierigkeiten hat, Soldaten zu rekrutieren. Und die Entwicklung an der Front, wie gesagt, eher zugunsten der russischen Truppen läuft. Und das ist ja, abgesehen davon, dass da eben viele Leute sterben, Zivilisten, Soldaten, ist das ja für die Ukraine, also die Ukraine sitzt am kürzeren Hebel. Und ich glaube, wenn wir über diese Verhandlungen sprechen, die möglich sind, dann wird sich das auch niederschlagen in diesen Verhandlungen, dass im Prinzip die Ukraine am kürzeren und Putin am längeren Hebel sitzt. Das muss man gewissermaßen einpreisen. Also man kann natürlich sagen, weil das wäre die Konsequenz aus dem, was du gerade gesagt hast, Barbara, man muss einfach weiterkämpfen und man muss die Ukraine weiter unterstützen mit allem, was man hat. Ich glaube, halte das auch für richtig, deswegen diese 100 Milliarden. Ich glaube, dass es im europäischen Interesse ist, die Ukraine zu stützen, gerade wenn die USA wackeln. Aber man muss realistisch sehen, wie weit trägt das? Wie weit sind die, welche Szenarien, in welchen Szenarien reden wir? Und immer nur zu sagen, zu betonen, was das Risiko eines solchen Friedensverhandlungsprozesses für die Ukraine ist, das muss man machen. Aber man muss immer auch bedenken, was ist die Alternative?
Also ich bin alles andere als eine Wirtschaftsexpertin, sage ich gleich. Aber ich, also die Leute, die es sind, es ist eine mehr zu glauben, dass die Kriegswirtschaft Bombe liefe. Entschuldigung, das Wort ist jetzt ein bisschen blöd. Aber
du meinst die russische?
Ja, die russische. Das ist, und wenn man mal genau guckt, dieses Kreml-Narrativ, die Sanktionen, die bringen alle nichts und so. Das ist das Erste und ist mit eingepreist. Das ist ja auch eine Forderung gewesen. Aufhebung der Sanktionen. Wenn das alles überhaupt so nicht wäre, wir wissen, wo die Sollbruchstellen sind, wie die umgangen werden und so weiter und so weiter. Diejenigen Menschen, mit denen ich rede, die sich da auskennen, sagen, auch in Russland wird es jetzt allmählich düster. In welchem Zeitraum wir reden, ich weiß es nicht, kann ich nicht beurteilen, aber ich nehme die Leute ernst, weil ich das selber nicht beurteilen kann.
Naja, also es gibt eine Inflation, es gab diese Kartoffelkrise, das sind in der Tat Zeichen für Probleme. Aber was man gleichzeitig auch noch sieht, soweit ich das verstehe, ist, dass die, wie gesagt, diese Waffenproduktion, Soldaten, all das funktioniert noch, ohne dass das Regime, dieses Putin-Regime in irgendeiner Weise innenpolitisch bedroht ist in seiner Politik. Und ich glaube, das sind so die Hard Facts. Und solange das so ist, muss man bedauerlicherweise davon ausgehen, dass es keine Erschöpfung auf russischer Seite gibt.
Naja gut, da kann man wahrscheinlich in den Nuancen auch noch so ein bisschen was finden, glaube ich, was das angeht. Aber das ist auch ein bisschen Spekulation immer, weil das ist schwierig. Unsere letzte Moskau-Korrespondentin hat gerade Russland auch verlassen, wie alle auch da draußen nochmal nachlesen können, wie im wunderbaren Text aus der Wochentaz vor inzwischen zwei Wochen. Insofern ist es oft auch schwierig, tatsächlich akkurate Informationen tatsächlich über Stimmungen, über Wirtschaft und so weiter in Russland zu kriegen. Aber weil wir jetzt so langsam auch schon in die Schlussgerade einbiegen. Mein Eindruck ist ja, dass wir auch in unserer Debatte natürlich immer wieder an den gleichen Punkt kommen, wo wir sagen, einerseits kann es nicht gut sein für die Zukunft internationaler Beziehungen und die Zukunft einer, wie wir so oft betont haben, regelbasierten Weltordnung, die wir uns wünschen, also wo das Völkerrecht auch eingehalten wird, wenn man einem, der einen Angriffskrieg begeht und sich Territorien gewaltsam einverleiben will, auch nur einen Quadratzentimeter Erfolg gönnt. Das würde dafür sprechen, immer weiter so lange, oder wie es manche die Ukraine unterstützen, bis zum Sieg, egal was dann von der Ukraine noch übrig ist, haben dann andere dazu gesagt. Die Gegenposition ist die, ja, das stimmt alles, aber es ist real, so wie Stefan es gerade gesagt hat, dieser Krieg muss irgendwann aufhören, egal, selbst wenn man der Ukraine da ernsthafte Chancen beimessen würde. Weil wir wissen, dass alle in der Ukraine sind inzwischen Menschen mit Amputationen sehr sichtbar im Straßenbild. Das kann ja nicht ewig so weitergehen oder sollte auch nicht. Insofern wird es deshalb machbar, diese ganzen Anstrengungen, sich irgendwie zu überlegen, wie könnte es anders gehen. Ob man moralisch und letztendlich dann aber auch sicherheitspolitisch aus diesem Dilemma rauskommen kann, weiß ich nicht. Aber deshalb sind diese ganzen Fragen dessen, wer wie zukünftige Sicherheit eigentlich garantieren könnte und welche Gesprächskanäle und welche Gremien es gegebenenfalls auch gibt, in denen das dann weiterverhandelt werden kann in Zukunft, so wahnsinnig wichtig. Und da ist für mich die Frage, und das wäre jetzt eine Frage, die ich an euch weitergeben würde, habt ihr den Eindruck, dass, sei es Stefan in der deutschen Außenpolitik oder an der Spitze des deutschen Kanzleramtes bei Außenkanzler Merz, sei es in der Europäischen Union, sei es in der Ukraine oder auch in internationalen Organisationen wie OSZE, UNO oder ähnlichem, irgendwo darüber tatsächlich nachgedacht wird, wie, wenn sich die internationale Ordnung innerhalb Europas durch diesen Angriffskrieg so nachhaltig verändert hat, wie wir immer sagen, wie denn die neue tatsächlich aussehen könnte, jetzt jenseits von dem, was in der Ukraine an irgendwelchen Frontlinien passiert.
Das ist natürlich eine sehr große Frage. Ich weiß, ja. Also ich meine, ich würde dir recht geben oder würde sogar noch ein bisschen zuspitzen. Ich denke, dass Trump diese regelbasierte Ordnung im Grunde genommen zertrümmert gerade. Das ist sein Programm. Also der denkt ja auch nur in Nationen. Die Liste der internationalen Organisationen, die die USA verlassen haben, von WHO bis UNESCO, ist ja lang. Also diese ganze internationale Rechtskonstruktion empfinden Trump und viele sozusagen autoritäre Regenten global als hinderlich. Und die EU ist, glaube ich, da anders, weil die EU ist ja ein Rechtskonstrukt. Also, ne, das geht ja nur mit Regeln und die, ich würde sagen, Europa hat auch ein vitales Interesse daran, diese rechtliche Konstruktion, also diese regelbasierte Ordnung oder das, was noch davon über ist, zu bewahren und Partner global zu suchen, die auch dieses Interesse haben in dieser sich entwickelnden Wolfswelt. Das sehen wir ja gerade. Und dafür ist die Ukraine natürlich ein Beispiel. Also die großen Gegenentwürfe sehe ich da nicht, sondern eher so ein pragmatisches Verhindern des Schlimmsten. Und das ist, so kann man, glaube ich, irgendwie auch die deutsche Politik im Moment kennzeichnen. Es wirkt, wie gesagt, bei Merz immer gut, aber wenn man so ein bisschen dahinter guckt, ist es eigentlich, also er neigt ja dazu, Ultimaten zu formulieren an Putin. Also er hat das, glaube ich, zweimal gemacht. Ja, einmal hat er gesagt, also wenn es jetzt nicht aufhört mit diesen Bombardierungen, dann liefern wir Taurus, wurde irgendwie nichts draus. Dann ist er mit Starmer und Macron und Tusk da aufmarschiert und hat auch irgendwie ein Ultimatum gestellt, es müsste jetzt eine Waffenruhe geben. Putin hat auch nicht darauf reagiert, das war's dann mit dem Ultimatum. Also es gibt so eine, das sehe ich sehr skeptisch in Deutschland, so eine Selbstüberschätzung der eigenen Rolle. Und das finde ich in so einer Spannungssituation, ist so eine hypertrophe Rhetorik nicht ganz ungefähr.
Vielleicht verstehen sich aber Trump und Merz deshalb so gut, weil Trump Putin auch dauernd Ultimaten stellt, die er dann verstreichen lässt, ohne dass passiert oder seine Position ändert. Erik?
Ja, das Thema regelbasierte Ordnung, da hat Stefan schon recht, ist natürlich ein Leib- und Magenthema eigentlich der Europäischen Union, aber es wird im Moment gar nicht mehr so viel diskutiert. Das hat natürlich verschiedene Gründe. Ich persönlich würde dazu neigen zu sagen, spätestens seit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der USA und Großbritanniens und einiger europäischer Partner im Irak liegt diese Ordnung ohnehin in Trümmern. und zum anderen spätestens seit dem Massakern in Gaza und der Nichtreaktion der EU ist auch die Europäische Union selber in einem moralischen Dilemma und kann also schwerlich behaupten, dass sie die regelbasierte Ordnung immer und überall verteidigen würde. Aber das sozusagen nur in Klammern, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Aber ich höre dieses Stichwort hier in Brüssel in der Tat selten, weil man stellt sich hier auf ein ganz anderes Szenario ein. Und das kennt ihr, glaube ich, auch alle. Das kennt man auch in Berlin. Irgendwann geht dieser Krieg zu Ende und dann haben wir einen Kalten Krieg. Die Ukraine wird das bewaffnete Stachelschwein sein, so der Ausdruck von von der Leyen, Frau von der Leyen, das also waffenstarrend gegenüber der Ukraine steht. Wir werden eine Mauer haben, die wird ja schon gebaut, quer durch Polen, quer durch Finnland und so weiter und so fort, zu Russland. Und wir werden uns in einer kalten Kriegssituation befinden und es wird keine europäische Friedensordnung geben. Das ist das Szenario, auf das man sich einstellt. Und das ist sozusagen noch das positive Szenario, bedauerlicherweise. Das negative Szenario, und dafür wird ja auch schon geplant, ist Krieg gegen Russland oder Krieg mit Russland. Das hört man ja auch in Berlin ständig, dass davon auszugehen sei, und da muss ich sagen, da kann ich überhaupt nicht mehr folgen, der Frieden in der Ukraine sei eigentlich eine Gefahr, weil Russland dann Kapazitäten bekommt, um im Baltikum oder anderswo Europa anzugreifen. Das heißt, von regelbasierter Ordnung spricht man hier nicht. Man spricht eigentlich von einer Nachkriegsordnung, die schon wieder eine Vorkriegsordnung wird. Und das Ganze ist schon beängstigend und traurig. Für eine ehemalige Friedensunion, die 2012 den Friedensnobelpreis bekommen hat und jetzt eben der Friedensdiplomatie hinterherläuft, anders kann man es ja nicht sagen.
Die aber trotzdem erstmal reagiert auf einen Krieg, den nicht sie begonnen hat, sondern den nur mal Russland begonnen hat, mit großer Aggressivität.
Kalter Krieg, hast du das Stichwort gesagt. Ich würde sagen, schön wäre es, wenn es soweit wäre. Da gab es eine gewisse Berechenbarkeit. Ja, wenn wir an KSZE-Akte 74 und so weiter denken. Das scheint mir jetzt nicht mehr der Fall zu sein. Und zwar sowohl von den USA und Russland. Lässt da nicht so, also mir fehlt da die Fantasie, wo man da hin will. Aber ich wollte noch einen Satz zitieren, der mir im Kopf geblieben ist. Ich habe ein Interview mit einem ukrainischen Historiker gemacht. Das ist vielleicht jetzt nicht der originellste Satz aller Zeiten. Aber auf die Frage, welche Botschaft er denn für die westlichen Politiker habe, hat er gesagt, die Ukraine kauft für euch Zeit. Und du hast gesagt, Europa verteidigt die Ukraine. Vielleicht ist es auch ein bisschen umgekehrt. Man kann über die Genese dieses Krieges und so weiter, aber ich will einfach nur sagen, die Ukraine kauft, weil du waffenstarrend gesagt hast, die Ukraine kauft auch für Europa Zeit. Und angesichts Trump wäre die Frage ja sowieso gewesen, inwieweit man jetzt auch bestimmte Transformationsprozesse innerhalb der EU braucht, um auf diese neue Gemengelage, ob jetzt regelbasiert oder mit Regeln, ohne Regeln, reagieren muss.
Also ich glaube, das positivste Szenario, das da gebe ich Erik recht, wäre sozusagen so ein Einfrieren dieses Konfliktes, ein kalter Friede. Das gibt es ja auch in sehr vielen Konflikten, denn denken wir an Korea zum Beispiel, da gab es ja auch tausende von Verletzungen dieser Waffenstillstandsgrenze. Ich möchte aber also eine Sache noch loswerden, das fand ich interessant bei diesem Trump-Ereignis. Da war ja dieser finnische Präsident Alexander Stubb, den ich ganz interessant fand, weil er hat am Ende was gesagt, hat niemand so richtig bemerkt, ich fand es aber interessant. Und zwar hat er gesagt, also er mit dieser Erfahrung Finnland, mit dieser langen Grenze, 1600 Kilometer zu Russland, er hat gesagt, wir haben 1944 eine Lösung gefunden, wir werden 2025 auch eine Lösung finden. Und diese Finnland-Lösung war, das bezieht sich auf diesen Krieg damals, ne? Also Sowjetunion hat Finnland überfallen, 39, 40, und dann gab es diesen Fortsetzungskrieg 44, die haben sich arrangiert mit den Russen. Das war die sogenannte Finnlandisierung. Das war eine Neutralität. Und sie haben unglaublich damals, sind der Sowjetunion entgegengekommen, sie haben genau darauf geachtet, dass sie immer genauso viel Handel mit der Sowjetunion hatten, wie mit dem Westen. Es gab auch nie kritische Artikel in der Presse gegenüber der Sowjetunion und so weiter, diese Finnlandisierung. Aber das, wenn man über Szenarien nachdenkt, für sozusagen so eine Befriedung dieses Konfliktes, dann könnte man über so ein Szenario vielleicht, also darüber nachzudenken, wäre vielleicht genauso produktiv oder nötig, wie über diese Sicherheitsgarantie.
Das könnte aber wahrscheinlich nur die Ukraine selber machen. Irina, ich weiß, wir könnten noch ganz lange weiterreden, aber ich muss jetzt an der Stelle abbinden, weil wir sind jetzt schon über unsere Zeit hinaus eigentlich. Es wird mit Sicherheit, das ist zu befürchten, nicht das letzte Mal sein, dass wir uns hier im Bundestalk-Podcast über die Ukraine unterhalten haben. Jetzt bleibt mir aber erstmal euch zu danken für die sehr engagierte Diskussion. Can Zetelspiner für die Redaktion und Daniel Fromm für die Produktion zu danken. Euch da draußen darauf hinzuweisen, dass ihr uns jederzeit schreiben könnt an bundestalk@taz.de. Nicht jede Mail wird beantwortet, aber wir werden alle gelesen, das kann ich versprechen. Wenn ihr uns teilt und weiterempfehlt als Podcast, dann danken wir euch. Und wenn ihr uns Geld geben wollt, dann tut das bitte über Taz zahle ich, das freiwillige Bezahlprogramm der Taz. Ein Hinweis noch, es gibt ja seit ein paar Wochen einen Podcast aus der Auslandsredaktion, der nennt sich Fernverbindung. Jede Woche sprechen die Kolleginnen mit einem Korrespondenten, einer Korrespondentin über ein außenpolitisches Thema. Diese Woche redet Leon Holly mit Katharina Wojcenko, unserer Lateinamerika-Korrespondentin, die gerade die Wahlen in Bolivien beobachtet hat. Ist bestimmt spannend, müsste am Donnerstag, glaube ich, auch online stehen. Hört da rein. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Vielen Dank euch und tschüss.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht. Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.